hören den Springer Medizin Podcast. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von springermedizin.de und ich freue mich total, Sie in dieser Folge des Springer Medizin Podcast mal in ein Themengebiet mitzunehmen, das eigentlich eher nicht zu unserem typischen Spektrum passt. Es geht um die Notwendigkeit der strukturellen Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen und weshalb dabei die Patientensteuerung eine ganz entscheidende Rolle spielen kann. Das klingt schon ein bisschen sperrig, dachte ich auch erst, aber ich kann Ihnen versprechen, dieses Thema ist unglaublich wichtig und geht wirklich jeden von uns an. Ob wir nun als Ärztinnen und Ärzte, Pflegende oder auch andere medizinische Fachkräfte im Versorgungsbetrieb arbeiten oder eben auch als Patienten und Patientinnen in diesem System unterwegs sind. Wir stehen nämlich mit unserem Gesundheitssystem vor sehr großen Herausforderungen aus vielerlei Gründen. Und darüber zumindest etwas Bescheid zu wissen, kann schon was bewirken. Es bringt ja nichts, wenn sich nur die Experten und Expertinnen damit auseinandersetzen. In absehbarer Zeit wird uns ein großer Anteil von Ärztinnen und Ärzten, ich sag's mal ganz salopp, verloren gehen, weil sie in die wohlverdiente Rente eintreten. Wir reden hier von den Babyboomer-Generationen, die in der ärztlichen Versorgung eine tragende Säule darstellen. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Babyboomer als Patientinnen und Patienten sukzessive in ein Alter kommen, wo sie immer mehr ärztliche und pflegerische Hilfe in Anspruch nehmen werden. Also, wir haben eine demografische Entwicklung, der wir uns stellen müssen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir nicht genügend Pflegende, andere medizinische Fachkräfte und aber auch nicht genügend nachwachsende Ärztinnen und Ärzte haben, um den steigenden Bedarf zu decken. Und hier geht es gar nicht nur um die absoluten Zahlen, sondern eben auch um die Tatsache, dass immer weniger Menschen in einem System, das sehr anspruchsvoll und stressbehaftet ist, in Vollzeit arbeiten wollen oder auch können. Und es geht darum, dass bestimmte Versorgungsmodelle, die in den letzten Jahrzehnten die Versorgung zum Beispiel im hausärztlichen Bereich aufrechterhalten haben, nämlich die sogenannten inhabergesteuerten Praxen, einfach aus verschiedenen Gründen an Attraktivität verloren haben und es immer schwieriger wird, in bestimmten Regionen, und das müssen nicht nur die abgelegensten Regionen sein, diese Strukturen für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Ich hatte die Gelegenheit, im Rahmen einer neuen Videoserie, die wir auf unserer Plattform springermedizin.de machen, dem MedTalk Innere Medizin, über dieses Thema mit zwei Experten zu sprechen. Der eine, Professor Dr. Sebastian Schellong, ist medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums in Dresden und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der andere, Privatdozent Dr. Kevin Schulte, ist stellvertretender Klinikdirektor und Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin 4 an der Universitätsklinik in Schleswig-Holstein am Campus Kiel. Und er ist der zweite Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Internisten. Beide zusammen sind Herausgeber eines Schwerpunkts in der Zeitschrift Die Innere Medizin, der sich in mehreren Artikeln mit diesem Thema befasst. Deswegen gibt es in unserem Gespräch auch immer mal wieder direkte Bezüge zu einzelnen Artikeln dieser Zeitschrift. Gelegentlich fällt auch mal der Name des betreffenden Autors. Wir verlinken das natürlich alles auch in den Shownotes. Jetzt aber rein ins Gespräch. Als erstes wollte ich von den beiden Experten wissen, wie sie den Status quo beschreiben. Also eine Einschätzung von zwei Klinikärzten abholen, die jeden Tag in diesem System arbeiten und die Herausforderungen aus erster Hand kennen und erleben. Den Anfang macht Professor Schellong.
Ja, es gibt sehr viele Zugangswege zu diesem Thema, weil wir auf ein Missverhältnis zusteuern zwischen den wachsenden Bedarfen an medizinischer Versorgung in der Bevölkerung und einem zurückgehenden Angebot an medizinischen Dienstleistungen einfach qua Arbeitszeit ausgedrückt. Die Pille wurde 1964 in den Markt eingeführt. Das ist das Ende der Babyboomerzeit. Und jetzt müssen wir einfach nur rechnen, wann 67 Jahre danach zu Ende sind. Und dann wissen wir, dass dann eine große Zahl von jetzt tätigen und gut ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten nicht mehr weiter praktizieren werden, sei es im Angestelltenverhältnis an Krankenhäusern oder sei es in der privaten Praxis. Die wenigen, die das dann noch länger machen, werden diesen Trend nicht bestimmen. Und die Arbeitszeit wird weiter reduziert dadurch, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte gerne in Teilzeit arbeiten möchten, was zwar die Zahl der Köpfe zunächst nicht beeinträchtigt. Die Zahl der Köpfe hat ja auch in den letzten Jahren dramatisch zugenommen in Deutschland, aber die zur Verfügung gestellte Arbeitszeit nimmt weiter ab, auf diese Weise durch die vielen Teilzeitbeschäftigungen. Und ein weiteres Problem, das betrifft jetzt vor allem dann die stationäre Versorgung, ist, dass die Bereitschaft, über längere Zeit sich am Nachtdienstsystem zu beteiligen, sinkt, sodass viele Ärztinnen und Ärzte dann in die Niederlassung streben. Das könnte ein gewisses Ungleichgewicht tatsächlich weiter hervorrufen. Auf der anderen Seite ist es klar, dass alle diese Menschen dann älter werden, nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern die Gesamtbevölkerung, und sich dann als Berg in dem Segment 67 und 70 plus befinden, das heißt, wo vermehrt medizinische Bedarfe nötig sind. Und ich glaube, das spannt jetzt erstmal den Bogen auf, in welches Missverhältnis wir kommen und schon mit einem jetzt gefühlten und viel zitierten Fachkräftemangel für die gefühlt benötigten Gesundheitsdienstleistungen wird sich dieses Problem in den nächsten 10 Jahren deutlich verstärken.
Herr Schellung hat es ja schon fantastisch auf den Punkt gebracht. Uns erwartet da ein demografischer Doppelschlag, mehr Morbidität, weniger Menschen, die bereit sind zu arbeiten. Was natürlich interessant ist, dass das jetzt eigentlich keine ganz neue oder überraschende Entwicklung ist, sondern seit 15 Jahren gibt es ja mehrere ärztliche Verbände, die davor warnen, dass es so kommen wird. So richtig viel ist leider nicht passiert und wir sehen, dass das Ganze zunehmend an Dynamik entwickelt. Und deswegen glaube ich, ist es auch goldrichtig, dass wir uns jetzt mit diesem Thema nochmal in diesem Format beschäftigen, weil ich glaube, es notwendig ist, dass man an jeder Stelle immer wieder drüber redet, dass man jetzt noch Chance hat zu handeln, um eben dieser absehbar kommenden Tendenz entgegenzuwirken. Und was ich eine ganz wichtige Botschaft finde, ist, wir müssen fest davon ausgehen, dass bis 2035, 2040 die Tendenz zunimmt, weil wir einfach auch ausrechnen können, wann der letzte geburtenstarke Jahrgang im Ruhestand ist. Und wenn das eben so ist, dann flacht dieses Problem wieder ab. Aber das sind eben mindestens noch 10, wenn nicht 15 herausfordernde Jahre, die auf uns zukommen. Und es ist höchste Eisenbahn, dass wir gesellschaftlich jetzt was tun.
Um dann noch etwas konkreter zu werden, wollte ich von Professor Schellung wissen, wie sich denn die Situation am Klinikum in Dresden darstellt. Wie viel Prozent denn Pi mal Daumen in den einzelnen Bereichen in Teilzeit arbeiten? Interessant fand ich dann aber auch, was er über die Berufseinsteiger sagt. Hören wir mal rein.
Sie liegt so knapp unter bei 40%, würde ich mal schätzen, jetzt im ärztlichen Sektor. Es sind in den anderen Berufssparten fast noch mehr, aber das würde ich denken, dass es gibt Berufseinsteiger, die kommen mit der Ansage, ich möchte Medizin jetzt dann auch ausgebildet werden, aber eben nur an 4 Tagen in der Woche. Ein weiterer, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja jetzt im Pflegebereich diesen PPR2, wo die Zeitbindung gemessen wird anhand der Tätigkeiten, das wird geratet, dasselbe wird gefordert für die ärztliche Tätigkeit. Und es werden wie Pflegepersonaluntergrenzen, Arztuntergrenzen gefordert. Wenn wir das umsetzen, dann haben wir einen so drastisch gestiegenen Bedarf, weil sich das alles gar nicht mehr ausdrücken lässt. Es wird gefordert werden, es wird in Teilen kommen und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Wir haben von Professor Schellung das Stichwort PPR 2.0 gehört. Dazu habe ich noch ein paar Infos zusammengetragen, die das vielleicht noch ein bisschen klarer machen. PPR steht für Pflegepersonalregelung und 2.0 wurde hinzugefügt, weil es schon in den 1990er Jahren mal eine gesetzlich verbindliche Pflegepersonalregelung gab, die dann aber nach wenigen Jahren wieder abgeschafft wurde. Und jetzt gibt es eben eine weiterentwickelte Neuauflage. Genauer gesagt ist es ein Instrument zur Personalbedarfsmessung für Pflegende in Krankenhäusern und Kliniken. Federführend für die Entwicklung waren der Deutsche Pflegerat, die Vereinten Dienstleistungsgewerkschaften, kurz VERDI, und die Deutsche Krankenhausgesellschaft. P PPR 2.0 ist ein wesentlicher Teil des Anfang 2023 in Kraft getretenen Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes und gilt ab dem 1. Juli 2024 als Instrument zur Personalbedarfsmessung für Pflegende bundesweit in allen Kliniken. Das Ziel von diesem PPR 2.0 ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und aber auch eine Erhöhung der Versorgungsqualität von Patienten und Patientinnen. Es geht dabei vor allem auch darum, schrittweise die Ist-Besetzung an die Soll-Besetzung bei den Pflegenden anzugleichen. Also mehr Personal und letztlich damit auch höhere Kosten. Man kann sich also vorstellen, was das bedeutet, wenn es auch auf die ärztliche Tätigkeit angewendet werden würde. Jetzt wollte ich aber von Privatdozent Dr. Schulte wissen, der ja an einem Uniklinikum arbeitet, inwieweit zum Beispiel der Fachkräftemangel dort spürbar ist, versorgungsrelevante Einheiten stillgelegt werden müssen, weil nicht genügend Fachkräfte da sind, selbst wenn vielleicht genügend Ärztinnen und Ärzte vorhanden sind.
Am Uniklinikum in Schleswig-Holstein sind eigentlich 1200 Betten mal geplant gewesen. Es ist ja ein relativ neues Gebäude, was so angelegt worden ist. Und momentan sind etwas über 800 Betten in Betrieb. Und das liegt maßgeblich am pflegenden Pflegepersonal. Also wir merken es im Alltag jetzt schon in einem wirklich ausgeprägten Ausmaß. Und ich finde, diese Diskussion führt eigentlich sehr schön dahin, dass wir zwei Schrauben haben, an denen wir drehen können. Einerseits geht es darum, Arbeitszeit so viel zu steigern, wie es irgendwie möglich ist. Also das Maximum an Arbeitszeit, was wir pflegerisch und ärztlich möglich machen können, möglich zu machen. Und andererseits müssen wir uns auch fragen, wie kann der Bedarf denn eben dem angepasst werden, was wir überhaupt versorgen können. Können wir also klüger und gezielter Pfade schaffen durch unser Gesundheitswesen, um eben Angebot und Nachfrage zukünftig wieder in Deckung bringen zu können. Und das ist ja quasi das, worum im Kern sich diese Ausgabe dreht.
Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, ist also ein Aspekt. Und wenn man auf die ambulante Versorgung schaut, genauer gesagt auf die hausärztliche Versorgung, da kommt ja, wie schon angesprochen, als erschwerender Faktor das Ausscheiden der Boomer-Generation dazu. Das Angebot sinkt also in den nächsten Jahren spürbar. Bei steigender Nachfrage, weil eben genau die geburtsstarken Jahrgänge in ein Alter kommen, wo die Krankheiten typischerweise zunehmen. Ich wollte von Herrn Schulte wissen, wie es denn gelingen kann, diesem Bedarf oder dieser Situation gerecht zu werden.
Was ich erstmal spannend finde, ist, sich klarzumachen, um was für einen Bedarf dreht sich denn. Und Herr Dr. Schröter von der KV Thüringen hat ja einen Beitrag beigesteuert zu unserer Ausgabe. Und er hat hochgerechnet, dass ungefähr 25% weniger vertragsärztliche Tätigkeit 2035 der Gesellschaft zur Verfügung stehen wird. Also gehen wir mal davon aus, dass wir 30-35% effizienter werden müssen, als wir es jetzt sind. Das klingt erstmal viel, aber wenn man sich anschaut, es gibt eine ganz kürzlich veröffentlichte Studie aus Berlin, wo man sich angeschaut hat, wie effizient ist das deutsche Gesundheitswesen im Vergleich zu anderen. Und da müssen wir schon konstatieren, heutzutage ist das deutsche Gesundheitswesen in puncto Effizienz nicht ganz weit vorne. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns darauf fokussieren müssen. Wie können wir es schaffen, möglichst effizient die Strukturen auszugestalten und möglichst sinnvoll zu nutzen, um eben die Babyboomer-Generation vernünftig versorgen zu können. Und im ambulanten Bereich sehen wir schön, dass viele Gedanken, die jetzt gesponnen werden, überhaupt nicht in die Richtung gehen. Ein Beispiel, die Gesundheitskioske. Da ist die politische Idee im Raum, Parallelstrukturen zur bestehenden hausärztlichen Versorgung zu schaffen, die eigentlich eher dazu geeignet ist, eine Konkurrenzsituation und Redundanzen zu schaffen, anstatt die Effizienz des Systems zu steigern. Und das, finde ich, zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, dass wir auch als Ärzteschaft den Fokus auf diese Themen legen, um eben klarzumachen, dass wir jetzt darauf achten müssen, dass wir möglichst viel rausholen aus der ärztlichen Ressource, die wir haben, und möglichst wenig unnötige Arztkontakte brauchen.
Ich würde da direkt anschließen wollen, denn nicht umsonst ist die Überschrift für dieses Heft und für den Themenkomplex ja Patientensteuerung. Und das hängt ganz eng mit dem Thema der Inanspruchnahme zusammen. Warum werden Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch genommen? Nicht umsonst haben wir eine Kultur der angebotsgetriebenen Bedarfe. Das wird eigentlich von niemandem wirklich bestritten, dass medizinische Angebote da wahrgenommen werden, wo sie tatsächlich angeboten sind und wo sie erstmal nicht da sind, fehlen sie nicht unbedingt gleich. Und wir haben eine Diskussion sowohl über eine zu große Inanspruchnahme von vertragsärztlicher niedergelassener Tätigkeit wie von Krankenhausleistungen. Und hier sind beide Seiten sehr gefragt. Also die Patienten sollten, und das ist ja einer der Vorschläge in dem Beitrag von Herrn Schröter, durch ein nicht unmenschliches, sondern eigentlich sehr kluges Anreizsystem die Möglichkeit erhalten, sich zweimal zu überlegen, welche Leistung sie in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, durch einen gestuften Krankenkassentarif sich selber verpflichten, nur einen Weg zu Gesundheitsdienstleistungen zu suchen, nämlich über den Hausarzt, und sich selber die Möglichkeit nehmen, aufzusuchen. Und das ist ein sehr kluger Weg, weil es fehlt ihnen nichts. Es wird ihnen keine Leistung weggenommen, aber die Wege werden kanalisiert. Und wie man erreichen kann, dass ärztlicherseits das Angebot ein bisschen besser konfektioniert wird, sage ich mal. Ja, wir haben in der ganzen Diskussion um die Krankenhausreform genau dieses Thema. An welchen Stellen wird welches medizinische Angebot gemacht? Der jetzige Anspruch ist es, über die Qualität zu machen, hochspezialisierte Leistungen zusammenzufassen. Das geht aber in dieselbe Richtung, dass man sagt, wir haben nicht an jeder Stelle jedes Angebot, sondern nur an besonders qualifizierten Stellen. Und die Patienten sind gehalten, sich das gut zu überlegen, wo sie mit welchem Aufwand und auf welchen versicherten Beitrag sie hingehen.
Ich finde, Herr Schöring, das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie aufmachen, weil wir sehen, wie wir in Deutschland an das Problem herangehen. Also wir haben die Aufgabe ja beschrieben, wir müssen 35-40% effizienter werden. Für die, die es nicht wissen, es gibt ja schon eine hausarztzentrierte Versorgung in Deutschland, wo allerdings der Patient nur pseudomäßig verpflichtet ist, nur einen Hausarzt auszusuchen. Es ist ja schon mal interessant, dass wir das überhaupt als Gesellschaft zulassen. Der Vorschlag, der in dem Heft diskutiert wird, ist auch interessant. Es lässt ein Wahlrecht zu. Entweder man kann weiterhin wie bisher Sachleistungen nach Belieben in Anspruch nehmen, oder aber man verpflichtet sich freiwillig dazu, zu dann günstigeren Versicherungskonditionen, konsequent zu einem Hausarzt zu gehen. Man könnte es ja sogar noch weiterspinnen, Herr Schellong, das fände ich auch immer noch nicht unmenschlich, zu sagen, dir wird ein Arzt deiner Wahl zugeordnet und jeder muss eben über ihn sich versorgen lassen. Das wäre quasi ein konsequentes Primärarztmodell. Ich finde die Diskussion spannend, weil sie zeigt, mit welchen Denkbarrieren wir in dem System unterwegs sind. Und ich glaube einfach, die werden wir uns gar nicht mehr leisten können, sondern wir müssen aus meiner Sicht eine offene Diskussion führen, wie schaffen wir es, 35-40% effizienter zu werden. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne eine klare Patientensteuerung ist es völlig unmöglich. Und dass jeder zu jeder Zeit überall in Deutschland nach Belieben medizinische Sachleistungen fast unbegrenzt in Anspruch nehmen kann, erscheint mir völlig offensichtlich nicht mehr haltbar, wenn wir Jahr für Jahr mehrere Prozentpunkte an Leistungsfähigkeit verlieren.
Aus dem Gesagten ist also schon rauszuhören, dass wir uns den deutschen Luxus der freien und unbegrenzten Arztwahl, genauso hat es einer der Autoren des Schwerpunktbeitrags etwas provokant bezeichnet, einfach nicht mehr leisten können, weil es letztlich eben auch nicht effektiv ist. Und da wir schon bei kritischen Punkten waren, wollte ich gleich noch wissen, was die beiden, wohlgemerkt beides Klinikärzte, vom Modell der hausärztlichen Institutsambulanz an Krankenhäusern halten, die in den gegenwärtigen politischen Überlegungen zur Verbesserung der Versorgung eine zentrale Rolle spielt, aber in Teilen der Ärzteschaft eben umstritten ist.
Es wird geografische Regionen in Deutschland geben, da werden alle die Hände nach diesem Modell ausstrecken, weil die eigentümergeführte Hausarztpraxis ausdünnt. Und gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um diese Level 1i-Krankenhäuser mit der kombinierten ambulanten stationären Versorgung, eingeschränkten stationären Versorgung, führt genau dorthin, dass man in ländlichen Regionen die Möglichkeit hat, stationär aufgenommen zu werden, dass dort aber angestellte, niedergelassene Ärzte arbeiten. Und es ist ja ein Teil des Regierungsvorschlags, dass die KV'n zulassen müssen, dass Krankenhäuser dieser Versorgungsstufe Teil des Systems werden. Ich glaube, dass es ganz notwendig so kommen wird. Und wenn natürlich eigentümergeführte Praxen sich so einem System anschließen, das soll möglich sein. Ich sehe, meine Einschätzung ist, dass angestellte Ärzte mit verschiedenen Ausrichtungen im ländlichen Raum dort nur angelockt werden und angesiedelt werden können, wenn sie dort auch attraktive Arbeitszeitmodelle geboten bekommen.
Ich muss gestehen, Herr Chalon, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Der Punkt ist, dass es ja die gleiche Ressource ist, um die beide Player buhlen. Es geht ja um Hausärztinnen und Hausärzte. Und ob sie nun im Krankenhaus arbeiten oder Praxis, sie sind ja eh knapp. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Selbstständigkeit die effizienteste Organisationsform ist. Von meinem eigenen Haus kehre ich gerne den Bürgersteig. Das habe ich in meinem Mietverhältnis nie getan. Was will ich damit ausdrücken? Ich glaube eben, wenn es das eigene ist, dann ist der Mensch doch mehr angetrieben, produktiv zu sein. Und ich verstehe schon auch, dass es eine Tendenz gibt, die dahin geht, dass wir weniger selbstständige Tätigkeit haben wollen. Aber meinem Gefühl nach geben wir uns als Gesellschaft auch nicht großen Mut und große Mühe, Selbstständigkeit zu fördern, sondern eher das Gegenteil. Und ich glaube, wenn es darum geht, effizienter zu werden, dann ist es der falsche Weg, Richtung Angestelltenverhältnis zu wirken, weg von Selbstständigkeit, sondern ich glaube, genau das Gegenteil müssten wir tun. Möglichst schauen, dass es gut managbare, selbstständig geführte Praxiseinheiten sind, in denen es eben attraktiv zu arbeiten ist und nicht in klinikhand befindliche Einrichtungen.
Okay, da haben wir die ganze Spannbreite der Anschauung, dass die auch finanzielle Eigenständigkeit ein großer Anreiz für Effizienz ist. Das ist völlig unbestritten. Und irgendwie wird sich das einpendeln, denke ich mal. Ich beobachte nur, wie viele Ärztinnen und Ärzte, die wir ausgebildet haben, das Modell der eigentümergeführten Praxis im Moment nicht anstreben. Aber das, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich werden die Versorgungsmodelle dann aussehen.
In der nächsten Runde in unserem Gespräch haben wir uns dann den Kliniken in Deutschland zugewendet. Hier gibt es nämlich Anzeichen, dass es mit der Effizienz gar nicht so gut bestellt ist. Es gibt zum Beispiel Daten und Zahlen aus unseren Nachbarländern, zum Beispiel den Niederlanden oder Dänemark, die nahelegen, dass es dort bei den gleichen Krankheitsbildern weniger Klinikaufnahmen gibt und auch kürzere Liegezeiten durchaus üblich sind. Ich wollte also wissen, welches Potenzial hat die Patientensteuerung im Klinikbereich? Was läuft denn in den anderen Ländern anders oder besser?
Also ich finde, der Beitrag von Kollegin Berger, der macht ja Mut, weil man sieht, dass auch im stationären Bereich mehr möglich ist. Sie haben hochgerechnet, wie viele Liegetage man einsparen könnte, wenn man sich stärker an unseren europäischen Nachbarn orientiert. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die uns ja eigentlich mal optimistisch stimmen kann, dass ein Weg da ist, wenn wir bereit sind, neu zu denken. Ich glaube, der große Unterschied zwischen der Patientensteuerung ambulant und stationär ist, dass stationär eben die Versorger den größeren Hebel haben, die Patienten in andere Strukturen zu schicken. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man eben viel mehr ambulant versorgen kann, wenn man es möchte und wenn die Strukturen, die dafür gegeben sind, dass das passieren kann. Und ich glaube, da muss man auch etwas weiter denken, als man es vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Da gehört eben einfach mehr zu als der ambulant und der stationäre Sektor, sondern es geht eben auch um Pflegeheimversorgung und um ambulante Pflegemöglichkeiten, damit man eben mehr auch aus den Krankenhäusern hinaus in den ambulanten Sektor verlagern kann. Das, glaube ich, muss man komplexer denken, als wir es vielleicht häufig in der Vergangenheit getan haben. Aber wenn man das tut, ist sicherlich viel denkbar.
Ein wichtiges Stichwort, das in der Gesundheitspolitik immer wieder fällt, ist die sektorenübergreifende Versorgung. Denn ein Gradmesser für die Effektivität unseres Gesundheitssystems ist eben auch die Frage, wo welche Krankheit am besten behandelt werden soll. Was ist besser im ambulanten Bereich aufgehoben und was muss in die Klinik? Und Krankheitsbilder, die primär eigentlich ambulant versorgt werden können, nennt man ambulant sensitive Konditionen. In der vorher von Herrn Schulte angesprochenen Untersuchung von Frau Berger, die in der Zeitschrift Die Innere Medizin, Ausgabe 9, 2024 veröffentlicht wurde, war ersichtlich, dass unter den Top 10 der stationären Behandlungsanlässe in der inneren Medizin 7 eigentlich ambulant sensitiv sind. Ich wollte von Herrn Schellong, etwas provokant gefragt, wissen, warum die Akteure in der inneren Medizin eigentlich das nicht ändern und was zum Beispiel eine Fachgesellschaft wie die DGIM, also die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, tun kann, hier das Bewusstsein ihrer Mitglieder zu schärfen. In seiner Antwort wurde dann aber schnell klar, dass alle Beteiligten hier eine Rolle spielen, also nicht nur die Ärztinnen und Ärzte.
Naja, also es sind drei, sagen wir mal, bei diesem Thema der ambulanzsensitiven Diagnosen. Das sind die stationären Versorger, die ambulanten Versorger und die Patienten und Patientinnen. Und das ganze System ist voll mit Fehlanreizen. Ich möchte mal zwei benennen. Der eine Fehlanreiz im Krankenhaus ist, aus einem Zustrom von Patienten, die in die Notaufnahme kommen, einen möglichst hohen Prozentsatz stationär zu nehmen, weil zurzeit der Fehlanreiz noch ist, mein Umsatz im Krankenhaus bestimmt mein Wohlergehen. Solange das so ist, werde ich natürlich Krankheitsbilder, die auch ambulant behandelt werden könnten, stationär aufnehmen. Umgekehrt ist es so, dass wenn eine chronische Erkrankung, und Sie haben die Herzinsuffizienz ja angesprochen, eine akute Verschlechterung hat, dann muss natürlich das ambulante System bereitstehen. Der Fehlanreiz ist hier, dass die niedergelassenen Fachärzte mit Verlauf ihre Sprechstunden füllen mit Wiedervorstellungen, wo sie wissen, der kommt im Vierteljahr wieder, dem geht es wahrscheinlich genauso gut wie im letzten Vierteljahr und ich habe meine Pauschale abgerechnet und dann ist der Kalender voll und wenn dann aber einer anruft, seit gestern habe ich aber Luftnot, kann ich mich zeigen, dann ist dafür kein Platz, auch ein riesiger Fehlanreiz. Und die Patienten und Patientinnen müssen jetzt gucken, wo sie sich hinwenden. Sie werden mit Wartezeiten konfrontiert. Da ist natürlich eine gewisse Ungeduld auch dabei und eine Fehleinschätzung, wie lange hat meine Beschwerde Zeit. Und dann gehen sie ins Krankenhaus und sind dann in dieser Spirale des Fehlanreizes dort. Also ich glaube, da ist ganz viel Umdenken nötig. Also diese Fehlanreize müssen weg auf beiden Seiten. Und dazu gehört ein wirklicher Bewusstseinswandel der Patienten. Wann brauche ich welche Versorgung für was? Dazu gehört ganz viel Education dazu und dazu gehört ganz viel selbstkritische Einschätzung. Muss ich jetzt wirklich ins Krankenhaus? Kann ich nicht wirklich so lange warten? Aber wenn die Einschätzung ist, nee, das geht jetzt alles nicht, dann müssen auch die Versorger bereitstehen. Und bei ambulanzsensitiv müssen sie eben ambulant bereitstehen.
Über die Hälfte der Krankheitskosten im deutschen Krankenhaussystem entfällt auf die Bevölkerung ab 65 Jahren. Und gleichzeitig ist die Rolle der Geriatrie, also dem Fachgebiet, das sich mit den Erkrankungen und den Besonderheiten des höheren Alters beschäftigt, noch nicht ausreichend ausgestattet und priorisiert. Dabei hat die Geriatrie viele Möglichkeiten, steuernd einzugreifen. Gerade auch bei der Frage, was wo behandelt werden muss. Also es geht zum Beispiel um die Prävention von Exazerbationen, zum Beispiel bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Es geht um die Frage von Rehabilitationen und es geht auch um die Frage von palliativer Versorgung. Ich wollte wissen, warum die geriatrische Versorgung in Deutschland noch nicht in der Rolle angekommen ist, wo sie hingehört und warum sie vor allem im ambulanten Sektor noch so unterrepräsentiert ist.
Also sie ist existent als durch die normative Kraft des Faktischen. Die Patienten sind ganz überwiegend im Alterssegment von über 65. Das ist auch zum Glück so, dass die meisten Krankheitsverläufe sich dann in diesem Alterssegment sammeln. Was mit Geriatrie ja gemeint ist, ist ein besseres Assessment. Das ist, glaube ich, das Zauberwort von Spezialisten, die genau darauf trainiert wurden, die Bedarfe besser zu ordnen. Es gibt viele Formen von Hilfsbedürftigkeit, in der die Patienten sich in nachfragen nach Gesundheitsdienstleistungen und was gemacht werden muss, ist, dass man sagt, was ist jetzt der wirkliche Hilfebedarf? Und wir haben im Krankenhaus ganz viele Hilfebedarfe, die in spezialisierten altersbezogenen Einrichtungen viel besser behandelt werden können, die gar nicht krankenhausbehandlungspflichtig sind. Und dieses dieses Bewusstsein quasi muss, oder diese Art von Professionalität muss auch geschult werden, zu sagen, wie erkenne ich die Hilfebedarfe, die dann, je älter die Patienten werden, immer spezifischer werden. Und dann kann ich natürlich dass sowohl die stationäre wie die traditionelle stationäre und ambulante Versorgung entlasten.
Herr Heinz, was ich ganz spannend finde in dem Kontext ist, dass in Deutschland eigentlich nie Pflegestufen abgestuft werden. Da gibt es auch gute Gründe, warum das so ist. Das ist eben finanzwirksam. Aber es ist natürlich schon interessant, dass das so ist. Und die Geriatrie hat als Fach ja das Ziel, Eigenständigkeit zu erhalten und Funktionalität zu stärken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, warum es noch so ein Schattendasein führt. Ich glaube, dass die Geriatrie sich noch nicht als die Fachdisziplin hervortun kann, die dazu führt, dass Pflegebedürftigkeit reduziert und vermieden wird. Und ich glaube, das ist das, wo wir viel mehr unser Denken drauf richten müssen. Wie können wir es schaffen, mit geriatrischem Assessment und geriatrischen Maßnahmen Eigenständigkeit zu erhalten und Pflegebedarf zu reduzieren? Und da, glaube ich, müssen wir auch als Gesellschaft nochmal klug drüber nachdenken, wie man einen solidarischen Weg finden kann, dass alle da mitgehen. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die Situation in der Altenpflege entwickelt, glaube ich, ist es unabdingbar, dass wir viel mehr darauf abzielen, wie können wir den alten Menschen gerecht werden und ihnen und ihren Angehörigen helfen, dass sie eben ihren Alltag bestreiten können, trotz all der versorgungstechnischen Probleme, die wir eben haben.
Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten halben Stunde haben wir Zusammenhänge gezeigt und Problemfelder benannt. Zum Abschluss wollte ich aber von beiden Experten noch wissen, ob es möglich ist, eine Synthese zu finden, einen Weg, der die Dinge zusammen und voranbringt. Und ich wollte wissen, warum die Fachrichtung der inneren Medizin hier eine entscheidende Rolle einnehmen muss.
Also die innere Medizin ist aus zweierlei Gründen ganz stark im Boot. 30% aller hausärztlich tätigen Ärzte haben eine internistische Ausbildung und das Rüstzeug, was ein niedergelassener Hausarzt braucht, ist zu 80% ein internistisches Rüstzeug. Und die ambulanzsensitiven Diagnosen sind alle internistische Diagnosen. Das ist völlig klar, dass hier die innere Medizin besonders gefragt ist und überall, wo Internisten ausgebildet werden, da kann man auch sehr gut Rollen lernen, die jetzt noch unabhängig sind von speziellen chirurgischen Techniken oder so, des Verhaltens, aber auch der Arbeitszeitmodelle. Also ist völlig klar, dass die innere Medizin hier ganz in erster Linie gefragt ist.
Ich glaube, wir brauchen Mindset-Wandel. Es wird nur gut werden, wenn wir Mut haben, was anders zu machen. Ganz häufig erlebe ich das Gefühl oder höre ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich mehr wünschen, dass es wird, wie es in der Vergangenheit war, weil es eben damals gut war. Ich glaube, das ist aber das völlig verkehrte Rezept. Wir müssen uns anschauen, wie ist die Lage und uns überlegen, wie können wir dem Problem gerecht werden. Und dafür werden wir Mut brauchen und wir müssen einfach die Probleme analysieren und sie dann lösen.
Mut haben, Probleme analysieren und dann lösen. Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Und zum Glück bleibt uns, wie wir gehört haben, noch ein bisschen Zeit für den Wandel, aber die Uhr tickt schon recht laut. Auch wenn wir in diesem Gespräch Ihnen jetzt keine Antworten und Lösungen präsentiert haben, hoffe ich doch, dass Sie etwas für sich mitnehmen. Denn wir alle sind die Gesellschaft, wir alle sind potenzielle Patienten und Patientinnen und wir alle wollen im Fall eines Falles gut versorgt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern Professor Schellong und Privatdozent Dr. Schulte. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss lege ich Ihnen, den Ärztinnen und Ärzten unter unseren Hörern, nochmal die Ausgabe 9 2024 von Die innere Medizin ans Herz. Dort können Sie das, was wir hier besprochen haben, und noch vieles mehr nachlesen. Wie gesagt, den Link gibt's in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Springer Medizin Podcast. Bleiben Sie gesund.